Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
einer, der die deutsche Fernsehlandschaft sowohl vor als auch hinter der Kamera seit sehr langem prägt, mit Formaten wie Zack oder Che Krömer. Und ich sage herzlich willkommen, Friedrich Küppersbusch.
Hallo, Frau Münkel, ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich auch sehr, dass Sie da sind. Und ich möchte gern mit Ihnen zuerst mal einer Zahl gratulieren. Heute hat nämlich eine Zahl Geburtstag, die vielleicht ein paar von Ihnen, die Sie zuhören, so ein bisschen ein ungutes Gefühl bei Ihnen auslöst. Das ist die Steueridentifikationsnummer. Die wird heute 15. Bei Ihnen auch ungut? Gutes Gefühl?
Grausam, ja. Ich habe ja dieses Anmelde-Inferno für Wohneigentum hinter mir in verschiedenen Geschmacksrichtungen und da brauche ich meine Steuer-ID-Nummer und noch eine ID-Nummer und um mich bei Elster zu akkreditieren, brauchte ich noch 8 Nummern und irgendein Cookie auf meinem Rechner und es war, ich möchte aus den Briefen, die ich an das Finanzamt Dortmund Hürde geschrieben habe, nicht zitieren.
Können wir aber vielleicht mal eine Investigativrecherche starten. Sie gehören aber auch eben nicht mehr zu der Generation, die diese Steuer-ID schon als Baby kriegt. Das ist nämlich tatsächlich eben erst seit 15 Jahren so, okay, dass das alles vereinheitlicht wurde und dass dann wirklich kurz nach der Geburt ein Brief ins Haus flattert mit der Steuer-ID für das Baby, die dann auch das ganze Leben wirklich hält, ja, sozusagen. Ja. Ist ja nicht mehr so oft so, dass etwas wirklich dann einmal vergeben wird und dann kann man sagen, darauf kann ich mich verlassen. Ist doch auch was Schönes.
Das ist sehr schön. Es gibt ja diesen Effekt, dass man 02051636 02 ist Telefonnummer von meinen Eltern, sind jetzt beide 15 Jahre tot. Ich werde es nicht mehr los. Aber, und ja gut, also meine Steuer-ID 315/ und dann wird's dunkel.
Aber nicht schlecht. Ich wüsste noch nicht mal, wie sie beginnt. Und ich gebe auch zu, bei mir löst das auch ein ungutes Gefühl aus. Ich muss nämlich immer erstmal 5 Ordner durchgucken.
Um ja, sie zu und wo ist sie? Und dann stehen auf diesem Bogen stehen 2 Nummern. Da ist die Steuer-ID und noch irgend so eine ID-Nummer.
Es gibt da nämlich auch noch die Steuernummer. Die ist nochmal eine andere und die ändert sich, habe ich letztens festgestellt, wenn man umzieht. Und das ist richtig fies.
Und in dieser Grundsteuer-Neuformatierungsveranstaltung wurden abwechselnd diese beiden Nummern gefragt. Und dann kriegte man immer so ein Pop-up-Fenster mit, du hast wieder 8 Sachen falsch gemacht. Und ich habe Bissspuren in meinem Schreibtisch von dieser.
Wenigstens nur der Schreibtisch ist und nicht
irgendwie Steuer-ID. Ihr Arm oder so. Ich freue mich für dich.
Happy Birthday, Steuer-ID, genau, das sagen wir. Und ich möchte die Sendung aber, um so von den Zahlen so ein bisschen wegzukommen, beginnen mit einem Kultspruch aus einer Sendung, die Sie produzieren oder produziert haben. Es gibt sie nämlich nicht mehr. Einen Moment.
So, dann werden wir mal sehen, was die Katze uns heute vor die Tür gelegt hat.
Das war Kurt Krömer aus Che Krömer. Ich feiere diesen Spruch sehr. Und bei uns hat die Katze uns heute 5 wichtigste Tagesthemen im Sack vor die Tür gelegt. Und ich spoiler schon mal, wir sprechen heute unter anderem über Burnout bei PolitikerInnen, über Vetternwirtschaft und übers Fernsehen.
Ja.
Die Britin Arlo Parks war das mit ihrem Song Devotion und es lohnt sich mal in das Video zu dem Titel reinzuschauen. Da können Sie zu ihrem Song in den Aufzug steigen. Sie selber ist auch drin und verschiedene andere Menschen tauchen da auch auf, ihre Band zum Beispiel und man will dann eigentlich gar nicht mehr aussteigen. Ganz spaßig. Ja, schauen, klicken Sie mal rein, Herr Küppersbusch.
Der Aufzug Deutschlandradio Kultur, können wir den Hörenden verraten, hat Presspappe.
Das
wegen
stimmt.
Bauarbeiten, wo man aber sieht, kreatives Haus, schon ganz schön vollgemalt. Kann man versteigern mal für einen guten Zweck.
Da haben Sie recht. Der ist auch seit einigen Monaten so. Der andere, dann haben Sie den linken erwischt. Der rechte Aufzug, der sieht fancy aus. Ich hoffe immer, wenn hier so richtig Prominente reinsteigen, dass vielleicht der rechte kommt, obwohl man ja irgendwie, sagen, wie Sie sagen, vielleicht auch mal ein bisschen Kreativität leiten lassen muss. Aber es tut mir leid, dass Sie als sehr prominenter Gast jetzt
in den Umbau steigen mussten. Ich empfehle das Bergbaumuseum in Bochum, wo eine Seilfahrt imitiert wird für Menschen, die eben was über den niedergegangenen Bergbau wissen wollen. Und da kommt auf einer Projektionsfläche im Aufzug, also der ganze Aufzug ist sozusagen 3 Wände Projektionsflächen, wo diese Seilfahrt imitiert wird und dann kommt aus dem Nichts, aus Schacht Adelheid ein Kumpel und bietet ihnen eine Prise Schnupftabak an. So, und dann fängt man an mit dem Aufzug zu reden und sagt, jo, danke, geh mal her.
Und da kommt dann auch was. Kann man auch andere Dinge bestellen, Kaffee oder so?
Ja, weiß ich nicht, was die hier unten haben, ja gut Bier getrunken, ne? Da kommt diese Biertradition im Ruhrgebiet auch her.
Ah, das klingt, muss ich mal hinfahren vielleicht.
Ist sowieso ein tolles Museum.
Wunderbar, Friedrich Küppersbusch hier auch noch mit Kulturtipps bei uns in der Sendung. Und jetzt klappt auch meine Überleitung, die ich mir zurechtgelegt hatte, nicht mehr. Wir waren ja vorhin beim Aufzug und ich wollte sagen, aus dem Aufzug ausgestiegen oder dem Aufzug des Lebens, okay, das ist jetzt sehr pathetisch, ist einer, über den wir jetzt sprechen wollen, nämlich der dänische Verteidigungsminister Jakob Ellemann-Jensen. Der hat Anfang Februar nämlich gesagt, Leute, der Stress hat mich krank gemacht, ich nehme eine Auszeit. Und er wollte eigentlich nur ein paar Wochen wegbleiben, das hat er jetzt auch auf Facebook gestern nochmal geschrieben. Am Ende ist es ein halbes Jahr geworden und er ist aber eben seit heute wieder im Amt als Verteidigungsminister, auch als stellvertretender Regierungschef und hat heute ein Foto von sich auf Facebook gepostet. Da sitzt er am Schreibtisch vor ihm, also sieht aus, als ja, wenn er wirklich hier gleich wieder ins Machen kommt. Und er hat geschrieben, dass er nervös ist, dass er sich aber auch sehr freut, wieder zu arbeiten. Ich möchte da drauf schauen mit Ihnen, Herr Küppersbusch, als Fernsehproduzent, als Autor, als Gast, der sicherlich auch viel mit Menschen zu tun hat, die unter sehr großem Druck stehen. Und ich habe vorhin mal das Gedankenspiel gehabt, was ist denn, wenn Boris Pistorius, unser Bundesverteidigungsminister, jetzt sagen würde, ja, ich nehme jetzt mal eine halbjährige Auszeit. Wäre das denkbar?
Ich glaube, zum Wesen dieser seelischen Situation gehört, dass man sie nicht befristen kann. Also dieses ein halbes Jahr wäre ja noch irgendwie kalkulierbar und würde für den Insassen der Erkrankung bedeuten, ich mache mich jetzt nicht noch kranker, indem ich denke, oh, die werden mich ersetzen, wenn ich zurückkomme, ist mein Arbeitsplatz weg. Ich meine, das kennen Millionen Menschen, eine Frau, die ein Kind kriegt. Peng. Ne, da schreiben die Zeitungen dann nicht so viel drüber. Ne? Es gibt das in der deutschen Politik auch, der frühere CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat sich dazu bekannt, SPD-Außenexperte Michael Roth dieses Jahr, als diese Aktion Aufstehen, Linksbündnis zusammenbrach, verabschiedete sich Frau Wagenknecht in einen Burnout und mir hat er sehr den Weg gebahnt, vielleicht typisches Jungsbeispiel, der Fußballtrainer Ralf Rangnick, der also von Erfolg zu Erfolg geeilt ist, in 2 Jahren 3 Ligen aufgestiegen ist, mit Hoffenheim, mit Schalke Pokal geholt hat und dann gesagt hat, ich kann nicht mehr. Und das ja in einer Welt, die ähnlich wie Politik heißt, zeig keine Schwäche. Also du gewinnst das Ding oder du bist halt raus. Und dann zu sagen, ich muss eine Pause machen, mein Körper verlangt das und ich kann euch auch nicht sagen, wann und wie ich zurückkomme, finde ich extrem mutig und finde ich eine andere Art von Stärke als so die Bewunderung für Basta-Politikerinnen und Politiker, die immer genau wissen, was zu tun ist und immer voll Power haben. Und erinnert mich auch ein bisschen daran, wenn man das mal nachliest, das Arbeitspensum des großen Reichskanzlers Bismarck, der einfach gesagt hat, Berlin finde ich eh doof und ich bin jetzt ein halbes Jahr auf meinen ostelbischen Latifundien und schickt mir eine Depesche.
Also mach ein bisschen Homeoffice.
Ja, genau. Da hat sich schon erheblich was, also der Michael Roth sagte das, glaube ich, Work, Eat, Sleep, Repeat, diesen Lebensrhythmus. Und ja, ich finde es mutig zu sagen, Freunde, ich bin da mal kurz weg.
Wir hatten heute Morgen einen Psychologen im Interview, Christoph Middendorf, der hat eben anlässlich dieser Rückkehr des dänischen Verteidigungsministers auch nochmal auf die Stigmatisierung hingewiesen, die nach wie vor, so sagt er es, mit dem Öffentlichmachen einhergeht.
Psychische Erkrankungen sind natürlich nach wie vor, auch wenn in den letzten 10 Jahren da schon eine ganze Menge passiert ist an Anti-Stigma-Kampagnen und Ähnlichem, aber immer noch sehr verrufen. Und wer psychisch erkrankt ist, gilt eben als nicht mehr gut funktionierend, gilt als unberechenbar und wird dann natürlich in der Politik nicht mehr gern gesehen. Und da ist sicherlich viel Nachholbedarf.
Und ich möchte noch dazulegen, nicht nur in der Politik gibt es ja diese Fragestellung. Sie haben jetzt gerade den Sport schon angesprochen, Herr Küppersbusch. Ich finde aber, muss man auch noch andere Branchen nehmen. Also das Krankenhaus, unter Chirurginnen und Chirurgen ist es ein offenes Geheimnis, dass die wirklich koksen, um durchzuhalten, um ihre diese Belastung.
Die kommen auch beruflich an das sauberste Zeug, ja.
Auf jeden Fall auch das. Die Überlastung der Pflege muss ich jetzt vielleicht auch nicht noch nennen.
Ja, plus die Millionen Menschen, die einen Burnout haben und nicht wissen, wie das heißt. Also diese stell dich nicht so an, Gesellschaft und so. Grundsätzlich möchte ich schon sagen, dass wenn ein Mensch diese Mutprobe auf sich nimmt und das sagt, ich kann nicht mehr, dass das on the long run mein Vertrauen in diese Person stärkt. Wie gesagt, der wird also nicht Blödsinnsentscheidungen treffen. Also ich bewundere auch Persönlichkeiten wie Angela Merkel, die offenbar 23 Stunden am Tag arbeiten konnte und ja viel mit Ausdauer geregelt hat, also Kompromisse erzwungen hat, indem sie gesagt hat, ich sitze hier, bis wir uns einigen. Ne? Diese Kraft muss man auch haben. Mir ist es ja begegnet, was Sie es angesprochen haben, in der Zusammenarbeit mit Kurt Krömer. Und die Reaktion, als er...
Der, das muss ich vielleicht noch sagen, für alle, die es nicht im Kopf haben, der in einer Sendung Scheel Krömer seine Depression öffentlich gemacht hat und auch von Klinikaufenthalten erzählt hat.
Mit Thorsten Sträter zusammen, genau. Und davor lag eben, dass er mich zur Seite genommen hat und gesagt hat, folgendes Thema. Und sein Manager, der ja nun letztlich auch, könnte man sagen, Marktwirtschaft, der verdient, wenn der Künstler arbeitet. Ne? Und ich, das habe ich dann seinem Buch später entnommen. Wir haben wohl beide gesagt, das geht jetzt vor, Ende Gelände. Also das, da muss der Sender und die Weltöffentlichkeit mit klarkommen. Und für ihn war, wenn ich es richtig verstand, viel wichtiger, dass eben sein Management und auch ich gesagt haben, das ist völlig okay, wir gehen damit um. Also dieses vor die Tür treten. Jetzt kann man sagen, so großartiger Künstler, der hat einen anderen Puffer als eine Pflegedienstmitarbeiterin, wo der Arbeitgeber sagt, prima, draußen stehen die nächsten drei. Pflegenotstand derzeit gerade nicht. Aber was bei dieser Künstlerkarriere passiert ist, ist, dass eine neue Facette, eine neue Tiefe dieser Person auch seinem Publikum sichtbar geworden ist, dass er in seinem Programm ganz andere Dinge sagen kann, dass da nicht immer Leute sitzen, die alle 30 Sekunden Schenkelklopfer wollen, sondern die gehen auch mal einen 8 Minuten Weg. Zum Beispiel eine Erzählung über solche Erkrankungen mit. Also da kann man nur jeden ermuntern und vor allem im Nahfeld auch unterstützen. Der sagt, ich traue mich da jetzt vor die Tür. Und ich wünsche dem Herrn Ellemann Jensen, das ist kein leichter Job im Moment, der ist ja auch noch Parteivorsitzender. Und da darf dann ein Mann auch mal sagen oder traut sich auch mal zu sagen, ich habe 3 Kinder. Das spielt bei ihm auch eine Rolle. Ne? Das machen Männer auch ja ganz grundsätzlich nicht oder sagen, genieren sich dafür. Und sagen, dann mache ich als Opa bei meinen Enkeln alles gut und so. Also ich wünsche dem alles Gute, ein leichter Job ist es ja eh nicht. Die Dänen, Ukraine, russische Überfall, haben den Wehretat erhöht, haben die Wehrdienstzeit verlängert und ja, zu tun wird er haben.
Das glaube ich auch. Friedrich Küppersbusch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und er hat auch seinen Einblick in seine Branche geteilt, wo es auch Menschen gibt, die sagen, Leute, ich brauche mal eine Auszeit aus dem und dem Grund. Vielen Dank.
Gerne.
Der Autor, Fernsehproduzent und Journalist Friedrich Küppersbusch ist mein Gast hier heute Mittag. Und wir schauen auf den finanzpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Der heißt Markus Herbrand. Und eine Recherche des NDR hat einen Brief zum Vorschein gebracht, in dem Markus Herbrand diskussionswürdige Dinge von sich gibt. Er hat diesen Brief an seine Parteikollegin Katja Hessel geschickt. Die ist Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium. Und in diesem Brief bittet Herr Herbrand die Staatssekretärin, ihm zu sagen, Zitat, welche Leitungspositionen in Behörden und sonstigen Organisationen des Bundes in dieser Legislaturperiode neu zu besetzen sind. Und er möchte, auch ein Zitat, die Ideale der freien Demokraten fester verankern. Ich kann nur sagen, als ich die Meldung heute Morgen entdeckt habe, hat mir erstmal der Mund offen gestanden, weil Beamten ja nun mal genau keine Parteifärbung haben sollen. Was für eine Geste fällt Ihnen dazu ein, Herr Küppersbusch? Also wenn Mund offen jetzt schon weg ist.
Einen herzlichen Glückwunsch und ein bisschen Comedy auch, denn man musste diesen Brief vom 12.05. dieses Jahres nochmal, oder man kann ihn in seinen Kontext setzen. Am 10.05. war Herr Habeck im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages und musste darum stammeln, wie das eigentlich mit den lustigen Reichen so funktioniert hat, wo es um verwandtschaftliche, aber natürlich auch politische Nähe ging. Und in diesem Moment zum Fenster raus zu sagen, pfui, Habeck, schäm dich, was du da gemacht hast, und nach innen Brief zu schreiben, hey, können wir das auch so machen? Also jetzt überspitzt, paraphrasiert, Respekt. Also Herr Herbrand wollte sicherlich, so liebevoll, wie Sie ihn gerade angekündigt haben, nicht ausgerechnet mit der Nummer mal ausbuchstabiert werden im Deutschlandfunk Kultur, aber hat er geschafft. Und in der Sache ist es natürlich katastrophal, weil es einfach die Vorurteile vieler Menschen, die schon bei der Greichen-Affäre gesagt haben, naja, das machen die anderen doch auch so und das ist doch alles da Vetternwirtschaft und Verwandtenhuberei. Die FDP hat einen Titel zu verlieren in der Sportart, das ist Dirk Niebel, unser früherer Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, der sein Amt antrat, als Oppositionspolitiker gesagt hat, dieses Ministerium muss weg. Dann war große Lotterie, Westerwelle, Merkel, wer kriegt welches Ministerium, und Herr Niebel wurde Entwicklungshilfeminister, wie man damals sagte. Und er hatte dann nach einer Monitorrecherche damals in den Jahren 2009 bis 2013 40 FDP-Mitglieder in sein Ministerium geholt, also Referenten, Referatsleiter, angegliederte Unternehmen. Und er hat die Zahl der Abteilungen auf 5 erhöht und 4 waren mit FDP-Lern besetzt. Respekt.
Kann man auf jeden Fall so, ja, weiß ich nicht, ob man da einen Pokal überreichen muss. Ich möchte gerne nochmal auf einen formalen Unterschied hinweisen, der mir jetzt beim Einlesen nochmal wichtig war. Es gibt nämlich auch sogenannte politische Beamte. Das heißt, es gibt in Ministerien Mitarbeitende oder auch in Behörden, bei denen es wichtig ist, dass die Person mit den grundsätzlichen politischen Ansichten und Zielen der Regierung übereinstimmt. Also zum Beispiel sind es Staatssekretäre. Ja. Und die können aber jederzeit, also sie sind verbeamtet, verbeamtet, auch auf Lebenszeit, aber die können jederzeit, da sind wir wieder beim ehemaligen Staatssekretär Patrick Greichen, in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Aber, und das ist jetzt das, was eben auch bei Herrn Herbrand ein Problem aus meiner Sicht ist, das Bundeszentralamt für Steuern, das hat er da als Beispiel genannt, da wollte er gerne eine Person platzieren.
Das ist kein politischer Beamter.
Genau.
Also den kann man ja sagen, Luxus von Beamten gönnen wir uns wegen der Neutralität. Also das ist die Kernidee bei der Veranstaltung. Das nochmal ein Fußballbild, dass der neue Trainer, sein Co-Trainer, sein Konditionstrainer und die Psychologin und wen mitbringt, das finde ich auch okay. Also da gibt es einen Mitarbeiterstab, wenn man in ein fremdes Unternehmen eintritt und das soll ab sofort funktionieren. Das sind dann diese Regierungsbeamten oder politischen Beamten. Das Finanzministerium, und da muss man, daran kann man vielleicht schon ablesen, wie degutant dieser Brief von Herrn Herbrand ist. Das immerhin ja auch FDP-Finanzministerium hat ihm geantwortet und gesagt, wir folgen dieser Anregung nicht, und eine Liste von zu vergebenen Jobs, die er gefordert hat, hat er auch nicht bekommen. Also da hat jetzt die Loyalität unter FDP-Freunden offenbar nicht den Irrsinn überwogen. Das muss man ja auch loben.
Wo dahinter ja dann auch die Frage steht, warum kann der das machen? Und dann kriegt er vielleicht eine höfliche Absage. Aber warum sind da die Regularien nicht einfach total klar? Hab ich auch drüber nachgedacht. Also es müsste doch eigentlich, weiß nicht, wenn man einen Job antritt, dann gibt's Regeln. Dann, wenn ich hier beim Deutschlandfunk Kultur beginne, da kriege ich so ein riesiges Dokument. Da steht drin, wie ich mit internen Infos umzugehen habe. Mhm. Und es ist ja auch logisch, dass ich nicht Dinge, die man vielleicht hier intern klärt, sofort hier ausplaudere oder so. Das heißt, es gibt ja dann Compliance-Regeln oder es gibt tatsächlich Regeln, die sich gehören sozusagen. Mhm. Da frage ich mich aber, warum ist es offensichtlich im Bundestag nicht so, dass da klar ist, was geht und was nicht?
Also Transparency International hat darauf hingewiesen, aus diesem Anlass, dass im öffentlichen Dienst deutlich Parteimitgliedschaften deutlich häufiger sind als sonst wo. Ob das jetzt heißt, ich brauche ein Netzwerk in dieser Institution, und früher gab es Burschenschaften und vielleicht gibt es auch den Frauenklüngel, whatever, dass sich nach irgendwelchen Interessen Menschen so zueinander zusortieren. Und ich habe mich selber ein bisschen abgeschossen, weil ich dann nochmal gesucht habe, es gibt 500.000 Jobs im öffentlichen Dienst in Deutschland, und da die volle Transparenz durchzusetzen, das ist dann wahrscheinlich der Lucky Punch, dass dann Rechercheure des NDR mal so einen Vorgang gefunden haben. Ich glaube, je weiter es in den Etagen nach unten geht, desto schwieriger wird es, diese Transparenz zu leben.
Friedrich Köppersbusch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Es gab einen Brief eines FDP-Abgeordneten an eine Staatssekretärin, und der wollte gern Behördenämter nach Parteibuch besetzen. Ich bin nicht hier für die Bilanz, ich bin hier für den Glanz und ich bin hier für den Tanz. Denken Sie das auch manchmal, Herr Köppersbusch?
Ja, Tanz ist, glaube ich, jetzt nicht mal eine starke Seite, aber ja, die Bilanz, genau, das meint halt, ich will dieses Leben gelebt haben und nicht irgendwie abrechnen können mit einem geilen Kontostand, den ich nicht mit ins Grab nehme. Das mag mein Ziel sein.
Das klingt ehrenwert. Und wir sind jetzt aber trotzdem beim Geld. Und zwar haben Sie ein Thema mitgebracht.
Ich wurde aufgefordert, eine Guilty Pleasure zu benennen.
Richtig, also so eine heimliche Leidenschaft. Und wir hören mal rein. Moment, ich drücke quasi im übertragenen Sinne auf die Fernbedienung, weil Sie sind ja ein Fernsehmensch, Herr Köppersbusch.
Schon Speichelfluss.
Ja, und vielleicht haben es manche Hörerinnen und Hörer erkannt, aber sie müssen vielleicht einigen auch nochmal auf die Sprünge helfen. Von welcher Fernsehsendung war das Intro?
Ja, das ist das grandiose Fernsehdenkmal Bares für Rares, nachmittags im ZDF oder jederzeit in der Mediathek. Und das ist eine Sendung, der ich verfallen bin.
Und müssen Sie vielleicht noch kurz sagen, oder kann ich auch tun, worum es geht?
Ja, das ist eigentlich eine unausgesetzte Kaskade von Glückserlebnissen. Da kommen Menschen wie du und ich hin und haben irgendwas im Schrank gefunden oder auf dem Speicher. Dann freut sich der Gastgeber Horst Lichter, dass alle Horst zu ihm sagen dürfen und er auch Horst zu allen Leuten sagen dürfen. Also man
und er den Bart immer richtig schön hochgezogen hat.
Genau, so ein Kaiser-Wilhelm-Bart hat er. Eigentlich ist er ein bisschen eine Reinkarnation von Alfred Biolek, so vom Typ her, sehr ähnlich.
Denke ich auch,
also
jedes
wer
Mal.
Da Phantomschmerzen hat, soll Horst Lichter gucken. So, dann freut sich die Expertin, der Experte. Ich habe so Angst, dass am Ende meines Lebens in meinem verrauschenden Gehirn nur noch der Satz 80 Euro, das Ding geht in die Eifel über ist, oder die Namen der Expertinnen und Experten. Dr. Heide Rezepa-Zabel, die grandiose und von mir angebetete Wendela Horz. Sven Deutschmanek und so weiter. Also ich weiß alles über dieses Format, weil ich das süchtig gucke.
Also das sind, helfen Sie mir, weil ich kenne
es nicht
so
gut,
das sind die Expertinnen, Experten, genau, die dann einschätzen, was diese Antiquität kostet.
Genau, du hast hier, weiß ich nicht, genau, eine alte KPMG Porzellanplastik, da ist ein bisschen was angestoßen, aber ganz toller Künstler und dafür kriegst du 1000 Euro und dann kriegst du das Händlerkärtchen. Das hat mir mal ein Produktionsmitarbeiter erzählt, es gibt wegen des unfassbaren Erfolges dieser Sendung viele, viele Nachahmungen oder Lizenzen in anderen Ländern und die sind immer ein bisschen national ausfrisieren. Das mit dem Händlerkärtchen versteht keiner. Das ist irgendwie deutsch. Du musst so eine Berechtigungskarte haben und dann darfst du zu den Händlern in den Raum. Ja, und dann bieten die um dieses Ding und dann wird manchmal die Expertise erreicht, manchmal übertroffen. Ganz selten sagt ein Anbieter, nee, also für das Geld lasse ich das nicht hier. Aber es ist eben eine Kaskade von Erfolgserlebnissen. So 5, 6 Dinge werden in der Sendung verjubelt und danach Apfelkuchen und Kaffee.
Nur Kaffee. Ja. Also ich muss ja sagen, dass mich trotzdem stört, dass es im Fernsehen jetzt allgemein sehr, sehr oft um Geld geht. Also muss es immer das Geld sein? Muss es immer dieser kapitalistische Beigeschmack sein, damit die Leute dann einschalten und auf dieses Knöpfchen drücken?
Ja, also der Trigger ist, die Nachricht der Sendung ist natürlich völlig unüberraschend. Geld macht glücklich und noch mehr Geld macht noch glücklicher. Es ist ein bisschen die Art, wie es gemacht wird. Also als Kollege sage ich, da ist bis runter zum Musikeinsatz, zu der stets wiederkehrenden Logik, auf die man sich als Publikum total verlassen kann, unfassbar viel richtig gemacht. Warner Brothers macht die Produktion, internationaler Konzern. Es gibt ein ähnliches Format, Kunst und Krempel beim Bayerischen Rundfunk, seit, ich glaube, 100 Jahren, wo niemand gemerkt hat, die Sendung gibt es eigentlich schon, weil die viel betulicher, nach deren Verständnis auch anspruchsvoller ist. Aber das ist richtig, ein bisschen der Ton macht die Musik. Neulich hatte Horst Lichter eine taubstumme Anbieterin da und das war einfach selbstverständlich.
Oder gehörlos, vielleicht würden andere sagen, weil sie kann sich ja kommunikativ mitteilen.
Genau, sie konnte sich mitteilen, genau. Ne? Stimmt, danke. Oder das schwule Pärchen oder das lesbische Pärchen. Also da läuft schon so ein bisschen Altersrealität mit durch, aber natürlich mit dem Zuckerguss, das alle am Ende. Und das ist eine Szene, die würde ich, wenn ich irgendwas ändern würde, daran ändern, dass die sich immer die Geldscheine vor dem Bauch halten müssen in der Schlusseinstellung und dann sagen müssen, wie sehr sie sich freuen. Also da wird der Mensch dann sozusagen hinterm Schein versteckt. Das finde ich ein bisschen entwürdigend.
Wenn Sie aber jetzt als erfahrener Fernsehproduzent so das Rezept daraus destillieren, sollten. Was funktioniert im deutschen Fernsehen noch? Können Sie das so auf 3 Schlagworte runter destillieren?
Also bei Baris Ferraris, obwohl das ZDF reklamiert, dass die Zuschauer dieser Sendung auch jünger werden, das ist Boomer-Fernsehen.
Also jünger werden es dann auch immer relativ. Ich glaube, der Mitteldeutsche Rundfunk hat sich immer gebrüstet, das jüngste Programm zu sein und das Durchschnittsalter war trotzdem über 50.
Ja. Also der Westdeutsche Rundfunk hat mal im Zuge einer Studie, also der WDR jetzt gesagt, wer ist unser Idealzuschauer, den wir anstreben und es war ein, ich glaube, 56-jähriger Facharbeiter aus Remscheid. Das heißt, den hatten sie noch nicht, weil sie älter waren mit ihrem Programm. Es ist nicht dieses, man hat ja das Gefühl, dass es immer was Neues ist. Also da am Nachmittag sind diese Zoosendungen totgesendet worden. Man möchte vielleicht gar nicht so viel Konflikte haben. RTL hat seine Gerichtsshows wieder exhumiert, um dagegen anzustinken, was so leidlich funktioniert. Und Sat.1 ist komplett implodiert mit diesem volle Kanne. Wir sitzen irgendwie rum und hauen uns Archivstücke um die Ohren. Also das ist richtig gemacht dran. Dann ist es ein episodisches Erzählen. Diese Erzählabschnitte sind immer so 8, 9, 10 Minuten lang. Es gibt Zuschauerforschung, die sagen, dass Menschen gerne 9 Minuten gucken und dann umschalten. Da kann man dann dramaturgisch gegenkonstruieren und sagt so, bei 8, 9 Minuten muss es richtig spannend werden. Also da können wir in Details gehen, da finde ich halt brutal viel richtig gemacht an der Sendung.
Und darf ich mir dann den Friedrich Küppersbusch tatsächlich jeden Nachmittagpunkt kurz nach 15 Uhr vom Fernseher vorstellen?
Immer Mediathek und also es geht auch ein bisschen in Richtung betreutes Einschlafen. So abends, wenn ich aufgewühlt bin, anstrengenden Tag hatte, haue ich mir so eine Folge rein und merke am nächsten Morgen, ich liege auf dem Kopfhörer.
Klingt gut. Mit dem vielleicht noch Intro auf den Ohren. Friedrich Küppersbusch ist Fan der ZDF-Sendung Bares für Rares. Und er hat uns hier verraten, warum. Vielen Dank.
Gerne.
Friedrich Kuppersbusch ist Autor, Journalist und Fernsehproduzent. Und wir schauen auf eine ganz bestimmte sozialpolitische Ebene der Ampel. Die Ampel hatte angekündigt, in ihrem Koalitionsvertrag pro Jahr sehr viele neue Wohnungen zu bauen, davon 100.000 neue Sozialwohnungen. Im vergangenen Jahr sind aber, so ist jetzt bekannt geworden, nur 22.545 Sozialwohnungen gebaut worden. Das ist nicht mal ein Viertel von dem, was angekündigt wurde. Herr Kuppersbusch, darf Deutschland sich da noch Sozialstaat nennen bei solchen Zahlen?
Ja, man kann diskutieren, ob Wohnen, ohne die Verfassung immer überfrachten zu wollen, ob das nicht ein Grundrecht ist.
Das Recht auf
Staatsziel, ja. Ich weiß nicht, ob dann so eine Formalie irgendetwas ändern wollte an dem Desaster, als das ist dann heute anhand dieser Zahlen. Man kann ja noch die Zahl zu den 22.000 Neubauten kommen, 36.000 Wohnungen, die aus der Sozialbindung rausgehen. Das heißt, während die Verkündung hieß, jetzt kommt der soziale Wohnungsbau, ist die Realität, dass die Zahl der Sozialwohnungen abgenommen hat. Das ist nur eine Million ungefähr. Und die Verbände, dieses Bündnis Soziales Wohnen, da ist dann die Linke und die IG Bau und der VDK und der Paritätisch mit drin. Die sagen schon seit Anfang des Jahres, es gibt 10 Millionen Menschen, die würden so einen Wohnberechtigungsschein kriegen und 1 Million Wohnungen.
Ja, der Deutsche Mieterbund, der hat da jetzt auch ziemlich scharf reagiert und hat eine Forderung aufgestellt. Die wollen ein Sondervermögen von 50 Milliarden Euro, speziell für Sozialwohnungen. Und man hört diese Forderung nach so einem Sondervermögen, das ist ja fast so ein geflügeltes Wort auch geworden, hört die jetzt oft in letzter Zeit. Klingt sehr gut, stimme ich zu, aber im Koalitionsvertrag ist ja eigentlich schon mehr Geld für Sozialwohnungen vorgesehen. Außerdem gibt es ein eigenes Bauministerium mit Clara Geiwitz. Da denke ich mir so, diese Forderung nutzt sich vielleicht auf eine Art auch ab, wenn die Politik da offensichtlich den Willen nicht hat, das zu tun. Dann nützt auch so eine so ein Sondervermögen, so eine Forderung nach dem Sondervermögen nichts.
Das ist ja auch Luftgeld, wie wir wissen. Also am Ende des Tages sind es trotzdem Staatsschulden, die bezahlt werden müssen. Und es gibt doch viele, die darauf hinweisen, wenn wir das in das vorhandene Gefäß gießen, wo der Markt uns jetzt ausführlich seit 20, 25 Jahren sagt, ich kann vieles, ich kann Bürogebäude, ich kann schicke Lofts mit Mördermietpreisen für Alleinstehende, ich kann irgendwie Einfamilienhäuser auf dem Dorf, aber sozialen Wohnungsbau kann ich nicht. Das hat der Markt bewiesen. Dann zu sagen, ja gut, Markt, dann kriegst du noch mehr Geld. Daran wird man es nicht heilen, glaube ich auch. Natürlich, es gibt Bereiche in unserem Gemeinwohl, ich nenne mal die Bahn, ich nenne mal die Pflege, ich nenne mal zum Beispiel auch schulische Nachhilfe, wo der Markt gesagt hat, wir können das nicht. Also Bahn ist ein Desaster mit immer starrem Blick auf den Börsengang, Privatisierung möglich, Pflegenotstand, die größten Nachhilfeunternehmen, also das Scheitern unseres Schulsystems, gehören Heuschrecken. So, und dann bin ich an der Stelle, wo ich sage, Freunde, lass den Staat die Wohnung bauen. Schlagen alle die Hände über den Kopf zusammen. Ja, hast du nicht gesehen, BER und Elbphilharmonie und Kölner Theater, der Staat, der kann doch noch gar nichts. Ich sage inzwischen, so wie dieser Notstand ist, schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Der Staat hätte auch eine Hand darauf, die Bürokratie, die Überforderung mit Anforderungen baulich, die kein Architekt mehr erfüllen kann, passend zu machen dafür. Der private Investor wird immer sagen, wenn ich so eine schlichte Wohnung baue, dann ist die Miete niedrig, interessiert mich nicht. Den Investor interessiert zum Beispiel, es ist mal im Zuge einer Recherche aufgefallen, so ein Wohnblock mit vielen Wohnberechtigungsscheinen, das findet so ein Haifisch super, weil er sagt, erstens die Kohle kommt vom Staat, da habe ich gar nichts zu tun mit Mietern, die nicht bezahlen wollen. Zweitens, Mieter, die werden sich nicht beschweren, wenn die Band nass ist. Die sind froh, dass sie da wohnen können. Und mein Investitionsbedarf ist null. Ich muss nichts tun für die Immobilie. Und das heißt, dass wir zurzeit, statt zu zahlen Wohnungsbau, die Wohnung selber zu bauen, finanzieren wir Miethaie und sagen, ja, das ist unsere Sozialpolitik. Also da sind wir am Poller.
Da kommt mir die Journalistin Anna Meyer in den Kopf, die befasst sich ganz viel mit Armut, auch mit Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfängern. Ach, hat da,
bei der Zeit, die genau, selber eine entsprechende Biografie
ist, genau,
hat.
Genau, ist Zeitjournalistin und hat aber eben auch basiert auf sehr viel Recherche, 2 Bücher auch zum Thema Geld, zum Thema Armut geschrieben. Und die sagt ganz oft konkret, wenn man sich mit Sozialpolitik befasst, dann merkt man, dass die Lebenswirklichkeit von armen Menschen in der Gesellschaft, also in der Öffentlichkeit, aber vor allem auch in der Politik nicht vorkommt und dass sie manchmal den Eindruck hat, dass tatsächlich die Politik auch gar nicht den ehrlichen Wunsch hat, sich damit zu befassen.
Das finde ich polemisch. Da müsste ich jetzt ihre Argumente ansehen. Ja, letzte Woche gab es eine Statistik im Deutschen Bundestag, 762 Mitglieder und Mitgliederinnen, gibt es 7 Frauen mit Hauptschulabschluss.
Ja, schön, dass Sie Mitglieder gegendert haben. Ist das nicht eins der Worte, die nicht geht? Aber ja,
Mitgliedetten, machen Sie den Punkt, ich weiß es nicht. Also ich gehe spielerisch mit diesem Gender-Thema um. Mitwirkende, Studierende, Mitarbeitende finde ich super. So, das verkürzt einfach. Ich mache mir aber auch den Spaß in Bezug auf Olympia, nicht von Athletinnen und Athleten, sondern von Athlierenden zu reden. Ich guck mal. Ich schmeiße das in den großen Fluss der Sprache und in 100 Jahren kommt es ja rundgeschliffen wieder raus und dann.
Oder Sie schlafen ein und wachen auf dem Kopfhörer raus und hören Ihre Stimme mit verschiedenen. Aber ich wollte Sie nicht von Ihrem Punkt abbringen. Ja. Sie waren gerade bei den Abgeordneten und 7 Frauen.
Also wir hatten ja zum Beispiel beim Elterngeld neulich auch eine Debatte über soziale Leistungen dieses Wohlfahrtsstaates. Und es gibt, das ist eine, ich glaube von 2016, auch eine Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Es gibt 200 familienpolitische Leistungen in Deutschland und Kinderarmut. Also da tue ich mich schwer zu sagen, die wollen nicht. Sondern die basteln da irgendeinen Kram und ab und zu hätte man das Gefühl, macht mal ein Reset, löscht die Festplatte und ihr wisst doch zum Beispiel, dass Kindergeld für Multimillionäre Quatsch ist und vielleicht auch Elterngeld für Leute, die nur 50.000 Euro im Jahr verdienen. Und ihr wisst zum Beispiel auch, dass der Wohnungsbau nicht funktioniert mit allen Mietendeckel und Mietpreisbremse und vielleicht Mietenteignungen und was da ist ja viel getan worden, nur to be honest, es klappt nicht.
Wie blicken Sie denn auf die Zukunft Ihrer Kinder, Friedrich Küppersbusch? Sie haben gerade schon erwähnt, die sind, wenn ich es jetzt noch richtig weiß, 28 und 31, richtig?
Um die Ecke, 26 und 31.
Und haben Sie da noch, wie soll ich sagen, Zukunftsängste, Zukunftsaussichten, Ideen für die Zukunft? Oder sind Sie schon so selbstständig, dass Sie sagen, da habe ich jetzt nichts mehr mit am Hut?
Also habe ich jedenfalls keinen großen Einfluss mehr drauf, dass es passiert. Ich bin Angehöriger dieser Boomer-Generation, ihr sollt es einmal besser haben, was aus Sicht meiner Eltern sehr, sehr, sehr verständlich war. Mir ist im Leben ein bisschen begegnet, eigentlich haben meine Kinder mir das beigebracht. Rotzig gesagt, ich will es aber nicht besser haben. Ich will euer Besser will ich nicht. Bei unser Besser war ein Auto, ein Einfamilienhaus und ja, die Arbeit ist am wichtigsten und Hobby machen wir dann, wenn wir Baris Ferraris gucken, wenn wir dann noch gesund sind.
Schlafen mit den Kopfhörern auf.
Ja, und dann ist auf einmal am Ende des Lebens das Leben, das man dann noch haben wollte, gar nicht mehr übrig. Und das ist mir bei meinen Kindern begegnet. Die sind auch beide sehr leidenschaftlich in dem, was sie tun und machen, sind aber in der Auswahl mehr ihrem Herzen gefolgt. Also nicht so, was will der Markt von mir und dann mache ich mich jetzt passend und werde Brückeningenieur oder irgendwas, was ich vielleicht nicht so spannend finde, aber was gut bezahlt ist, sondern die haben relativ stur gemacht, was ihre Talente waren. Und klar, wenn es künstlerische Berufe sind, sagst du als Vater oder als Mutter, ja, wäre auch schön, wenn der Kühlschrank voll wäre. Aber das haben
als
die mir,
der
das haben die mir beigebracht.
So. Ja. Aber dann haben Sie ja wahrscheinlich auch Weichen richtig gestellt, dass der Raum da war, dass die Kinder ihre Talente entfalten. Und eine neue Umfrage der Körber-Stiftung, da gibt es jetzt eine repräsentative Umfrage, da geht es um Eltern, mehr als 1000 Eltern wurden befragt, die zur Zukunft ihrer Kinder befragt wurden. Da haben auch einige gesagt, 88% der Befragten, dass sie sehr positiv oder eher positiv auf die Zukunftschancen ihrer Kinder blicken. Und viele haben aber auch gesagt, ja, ich hätte das eigentlich auch gerne, dass meine Kinder ein technisches Beruf ergreifen. Also die sind da vielleicht ein bisschen einengender, als sie es waren.
Ja, das ist ja so diese MINT-Fächer und man wird in Deutschland Ingenieurin oder Ingenieur oder man studiert BWL oder Jura. Das ist, glaube ich, schon seit 30 Jahren gleich langweilig und ich staune, dass die Märkte immer noch nicht übersättigt sind. Aber in diesen Überlegungen weht mich eher an die materielle Vorsorge.
Also der Kühlschrank ist gefüllt.
Das ist ja auch nichts Ehrenrühriges, vielleicht habe ich ein Luxusproblem.
Wo Sie vorhin gesagt haben, nein, die Bilanz ist gar nicht so wichtig, aber Sie haben natürlich recht, man muss das tägliche Leben stemmen können und ja. Im Idealfall, ja, da kann ich mitgehen. Es ist aber auch noch was anderes abgefragt worden in dieser Studie. Fast 3/4 der befragten Eltern glauben, dass es den Schulen aktuell nicht gelingt, für die berufliche Zukunft relevante Inhalte zu vermitteln. Also eine große Vertrauenskrise der Schulen ist jetzt auch keine neue Schlagzeile, aber natürlich eine, die total den Einfluss darauf hat, was Kinder sich vielleicht später zutrauen, wo sie merken, wo kann ich denn was? Eben das jetzt, wie ihre Kinder, die dann auch mitkriegen, mein Talent liegt da und dann folge ich dem auch. Mhm. Da hat ja Schule einen ganz, ganz großen Einfluss. Und wenn sogar Eltern sagen, ich glaube nicht, dass da für die Zukunft was gestellt wird,
Feierabend.
Also die Schule ist ja nicht nur eine Lernmaschine, sondern ist auch ein Sozialraum. Und das kann man anerkennen und nicht anerkennen. Und Berufe, die zum Beispiel aus dem Sozialraum Schule kommen, weil man noch in der Musik AG ist, brauchen wir nicht. Wir werden ja alle Ingenieure oder in der Kunst AG oder weil man sich in der Schülermitverwaltung engagiert oder so. Da finde ich, können die Schulen viel mehr leisten. Das funktioniert auch. Und dieses einfach große, dieses große Staccato, diese Kaskade von sieben, an denen deren Ende dann ein paar Supertypen überbleiben sollen, das finde ich eine berechtigte Kritik an unserem Schulsystem.
Der Fernsehproduzent, Autor und Journalist Friedrich Wilhelm Köppersbusch war mein Gast hier heute Mittag. Mögen Sie es, wenn man dieses Wilhelm auch noch sagt?
Es sind meine beiden Opas. Das ist völlig okay. Und den Wilhelm habe ich dann, also wir sind jetzt vier Willis in der Reihe. Mein Opa, mein Vater, mein Sohn und ich.
Das klingt gut. Vielen Dank für Ihren Besuch, Friedrich Wilhelm.
Danke für die Einladung.